Herzlich willkommen zur Ausgabe 53 vom Sharkbite. Wir sind weiterhin mitten in der Vorbereitung, im Prinzip tatsächlich genau in der Mitte der Vorbereitung. Ich habe einen schönen O-Ton von Uwe Krupp, der sagt, 3 Wochen sind rum, 3 Wochen sind noch vor uns. Werdet ihr später hören von dem Spielen vom Wochenende, über die wir heute sprechen werden, gegen Bern und gegen Frankfurt. Und wenn ich wir sage, ist natürlich auch der Markus dabei. Hallo Markus.
Hallo Tube, grüße dich.
Ja, wir haben so ein paar Themen auf der Platte, deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein. Wir gucken uns einmal ganz kurz, das haben wir die letzten Wochen nicht gemacht, schauen wir mal ganz kurz auf die Jugend, denn die U20, da geht es tatsächlich nächste Woche schon los mit der Saison für die Jungs von Patrick Strauch. Und wir hatten es ja schon mal gesagt, es geht am Anfang, das erste Wochenende geht es nach Berlin. Und ja, da gibt es dann die ersten beiden Spiele am Samstag und am Sonntag. Zuletzt gab es jetzt am Samstag im letzten Testspiel ein 0-6 gegen die Füchse Duisburg. Da muss man aber immer dazu sagen, das sind die Profis von den Füchsen Duisburg, also die Oberligamannschaft, keine Jugendmannschaft oder ähnliches. Und da sind natürlich auch einige gestandene Spieler dann mit dabei. Von daher ist das dann völlig in Ordnung. Und ja, los geht's, wie gesagt, in Berlin. Es ist immer wieder lustig, welche Modi sich da der DEB einfallen lässt. Es ist natürlich aktuell das Problem, dass aufgrund der Corona-Saisons es momentan zu viele Teams in den Ligen gibt. Das heißt, allein in der Division 1 gibt es aktuell 14 Teams, normalerweise sind es 12, demnach gibt es einen etwas angepassten Modus. Es gibt 2 Siebener-Gruppen in der Findungsphase, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Jeweils die besten 4 gehen dann in der Hauptrunde zusammen und das sind auch die 8 Teams, die dann die Playoffs spielen nach dieser Hauptrunde, da spielen sie die Playoff-Platzierungen aus und aus den 6 weiteren in dieser Qualifikationsrunde, die da reingehen, die können sich zwar qualifizieren, aber nicht für die Playoffs, sondern die spielen mit den Nachrückern aus der Division 2 dann die 4 Teams aus, die nächstes Jahr in der Division 1 noch teilnehmen werden, damit man dann eben wieder die normale 12er-Gruppengröße hat.
Ach, welch herrliches Konstrukt.
Klingt kompliziert? Ja, ist so. Muss das sein? Ja, ist so. Und apropos klingt kompliziert, die DEL 2 hat heute bekannt gegeben, es gibt einen neuen Play-Down-Modus für die kommende Saison. Da war es ja bisher immer so, dass, oder was heißt, da war es immer so, da ist es auch diese Saison so, dass 11 gegen 14 spielt am Ende und 12 gegen 13 und dann die beiden Verlierer den Absteiger untereinander ausspielen. Jetzt möchte man der Hauptrundentabelle etwas mehr Gewicht geben. 11 gegen 14, da reicht 11 nur 2 Siege. Ebenso bei 12 gegen 13, da reicht im 12. 3 Siege und nicht 4 bei der Best-of-7-Serie, die es ja vielleicht dann gar nicht wird. Und im entscheidenden Duell um den Abstieg reichen dem besser platzierten Team 3 Siege, während das schlechter platzierte weiterhin 4 Siege braucht. So viel zu, klingt kompliziert, ist aber so. Markus sammelt noch seine Gedanken dazu.
Nee, du hast das alles zu Papier gebracht und hoffentlich allen verständlich erklärt. Ich belasse es mal dabei, was das angeht.
Ja, dann wollen wir auch nicht dran lang drum rumreden, sondern kommen zu den beiden Haie-Partien vom Wochenende, Markus, ne?
Ja, die hätten unterschiedlicher gar nicht sein können, ne? Also wir haben am Ende stehen zwei Heilsiege auf dem Brett, aber so vom Spiel her, muss man ganz ehrlich sagen, habe ich gerade schon gesagt, unterschiedlich hätten die Spiele nicht sein können. Fangen wir mal an mit dem Spiel von Freitagabend gegen den SC Bern. Ja, die haben das Spiel 4-2 gewonnen. Alles in allem kann man sagen, es war ein Spiel auf wirklich hohem Niveau mit sehr viel Tempo und schönen Aktionen.
Ja, und das ging vor allen Dingen von Beginn an genauso los, ne?
Ja, also es brauchte eigentlich gar keine große Eingewöhnungszeit, ne? Also beim Spiel gegen Rouen hat man noch gemerkt, die ersten paar Minuten es braucht ein bisschen Zeit, bis man so seinen Spielrhythmus gefunden hat und so langsam da reinkommt. Ne? Beispiel gegen Frankfurt war es ja auch ähnlich. Aber gegen Bern, da muss man ganz ehrlich sagen, so, das hat richtig Laune gemacht, dabei zuzugucken. Es wäre auch für jeden neutralen Zuseher ein Genuss gewesen, sich das Spiel anzugucken.
Ja, noch ein, zwei Sachen, bevor wir dann richtig in die Partie gehen. Vorab, Tim Wohlgemuth fehlte krank. Dafür in die Partie gerückt Robin van Kalster. Und Mirko Pankowski hat seinen zweiten Start der Vorbereitung bekommen. Und ja, du hast es gesagt, es ging von Beginn an richtig los. Das erste Drittel hatte eine Bruttospielzeit von 25 Minuten.
Ja, es hatte quasi keine Unterbrechung. Es ging immer rauf und runter. Also es war quasi gefühlt, sagen möchte man, gucken langen Ballwechsel beim Tennis zu. So hat es das erste Drittel dargestellt.
Ich dachte eher so ein 6-0 auf Rasen. So von der Geschwindigkeit her, als so ein langer Ballwechsel. Ja, 25 Minuten, dann war das erste Drittel durch. Chancen gab es, die waren in dem Drittel aber eher Mangelware, was dem Spiel jetzt keinen Abbruch tat. Es gab keine Strafen, es gab keine Tore, sonst wäre das mit diesen 25 Minuten brutto auch überhaupt nicht gegangen. Und ich glaube, die beste Haie-Chance war, oder die, an die ich mich zumindest am meisten erinnere, war wirklich Sekunden vor Drittelende, als Schuster Grenier auf die Reise schickt und der Redeborn schon in eine Ecke gezogen hat, quer liegt für McLeod und der dann aber den Abschluss leider nicht unterbringt.
Ja, und auf der anderen Seite war die beste Chance, an die ich mich jetzt erinnere, für Bern, war, glaube ich, am Anfang, wo Mirko Pankowski den Berner, ich weiß nicht, wer es war, ob es Joel Vermin war oder Simon Moser war.
Ich meine, es war Joel Vermin, ja.
Ja, die Scheibe mustergültig im Slot aufgelegt hat und der dann das beinahe verwaiste Tor doch verfehlt hat mit seinem Abschluss.
Ja, weiter ging es in zweites Drittel, dann wurde es etwas langsamer. Das lag einfach daran, dass es die ersten Strafen gab auf beiden Seiten. Und dann natürlich auch eben im zweiten Drittel die ersten Tore. Es ging los 27. Minute mit dem 1-0 für Bern. Da sah Mirko Pankowski nicht ganz so gut aus, fand ich.
Ja, muss man sagen. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Tor fiel in einer Phase, wo von Bern eigentlich relativ wenig offensiv kam. Die Haie waren definitiv am Drücker, waren dem ersten Tor deutlich näher und dann setzten die Berner einen Konter. Ausgangslage war, glaube ich, Reideborn, der Torhüter des SC Bern. Dann ging es über Vermin, der schickte der Scherbe auf die Reise und der zog dann den Bauernträger Grumstor rum. Für Mirko Pankowski ein bisschen zu schnell das Ganze und Tristan Scherbe konnte zum 1-0 verwandeln.
Ja, ich glaube, hat da dann die Scheibe sogar an den Schoner von Pankowski gelegt und von da aus rein oder zwischen den Beinen durch und dann am anderen Schoner irgendwie sowas. Oder der war nicht auf die kurze Ecke direkt vorne reingelegt, sondern da war schon noch ein bisschen was da. Aber wie gesagt, Pankowski kam eben einfach nicht schnell genug rüber, sonst hätte er da eben ja auch schon zugehabt.
Ja, die Chance wäre definitiv da gewesen, ne? Aber meiner Meinung nach hat die Situation vielleicht ein bisschen unterschätzt. Also es sah für mich eher so aus, hätte damit gerechnet, dass Shelby gar nicht den Wraparound so schafft, wie er ihn wirklich hinbekommen hat, weil er kam echt mit einem Affenzahn ums Tor rum. Und der Verteidiger, der noch da war, schafft es halt auch nicht, irgendwie seinen Körper noch dazwischen zu bringen. Und dann war Pankowski halt den entscheidenden Moment zu spät in dem Moment.
Es hat aber nicht lange gedauert. In der nächsten Spielminute, in der 28. Gab es die zweite Strafe für Bern kurz hintereinander. 5-3 Überzahl und 29. Minute, es war immer noch 5-3, hat es dann geklingelt, haben die Haie super aufgezogen. Im Gegensatz zum 5-4, natürlich eine etwas andere Aufstellung, ne? Mit Grenier, der mit Balen zusammen quasi die oberen Positionen hatte und dann einen sehr schönen Pass gespielt hatte und Tureson aus ganz spitzem Winkel da aber viel Netz gesehen hat und dann mit der Direktabnahme quasi von der Grundlinie getroffen hat.
Ja, sie haben es vor allem vorher schon 2-3 Mal genau diesen Pass hin und her gespielt, bis sich dann die entscheidende Lücke aufgetan hat. Und was man da vor allen Dingen gesehen hat in diesem 5 gegen 3 Powerplay, diese enorme Passsicherheit und Übersicht, die alle fünf Spieler an den Tag gelegt haben und vor allen Dingen Grenier, der dann halt Thoreson exzellent in Szene gesetzt hat.
Dennoch ging es mit Rückstand für die Haie in die Kabine. Bern hat noch das 2-1 gemacht im zweiten Drittel. Ja, eigentlich ein sehr ungefährlicher Schuss von Vermeen, der dann aber unhaltbar für Pankowski abgefälscht war. Da konnte er wirklich so gar nichts dran machen. Und so ging man dann, nachdem man noch eine Unterzahl überstanden hatte, in die zweite Pause.
Ich glaube, muss beim Namen sind, Robert van Peltz hatte seinen Schlittschuh oder seinen Unterschenkel war dazwischen, der den Puck dann.
Ja.
Wie sagt man, zum Fußball würde man so schön dagegen die Laufrichtung von Mirko Pankowski abgefälscht, aber der war auf dem Weg halt in seine linke Ecke und der Puck schlug halt rechts unten von ihm ein. Ja.
Hatte so ein bisschen Vibe, so wie letztes Jahr, ne? Man war an Bern dran, aber irgendwie hat man dann auch letztes Jahr ja beide Spiele mit 2 Toren Rückstand verloren und so ähnlich sah das dann nach diesem zweiten Drittel auch aus.
Ja, nicht umsonst haben viele nach diesem zweiten Drittel gesagt, die Haie machen das Spiel, aber Bern führt. Ne? Also Bern macht quasi aus keinen Chancen 2 Tore oder aus einer Chance 2 Tore. Und in schlechten Zeiten hätte man gesagt, so ja, die Haie spielen schön, nutzen ihre Chancen nicht und der Gegner bestraft es eiskalt. Ne? Aber dann kam ja das letzte Drittel.
Ich wollte gerade sagen, 20 Minuten waren noch auf der Uhr und die haben die Haie genutzt. Sind gut aus der Kabine rausgekommen, früh ein Unterzahlspiel nochmal gut über die Runden gebracht, dann das 2-2 sehr schnell gesetzt, eben durch Robin van Kalster, der eben noch unglücklich ins eigene Netz abgefälscht hat, jetzt dann eben auf derselben Seite zwar, aber dann ins richtige Tor getroffen hat, wurde schön bedient von Brady Austin an der Stelle und es gab den Doppelschlag, es war immer noch die 46. Minute, da war Maxi Kamera auf und davon gelegt worden, rutscht dann so halb mit Scheibe und Gegenspieler in Redeborn rein, Bellen ist da, stochert die Scheibe über die Linie und der Schiedsrichter hat einfach direkt das Tor angezeigt. Wir haben kurz drüber gesprochen im Live, wir waren uns beide einig, in der Saison wäre das ein Videobeweis gewesen.
Ja, definitiv, definitiv. Und da wäre man sich noch nicht mal sicher gewesen, ob es wirklich gezählt hätte, das Tor, ne?
Ja,
oder,
ja, ja.
Oder ob es nicht dann Penalty gegeben hätte oder Goalie Interference oder was auch immer in dem Moment.
Und dann haben die Haie aber nicht aufgehört zu spielen, obwohl Bern auch wieder ordentlich mitgespielt hat, noch eine Strafe gezogen hat. Moritz Müller war draußen. Und es gab dann das 4-2 in Unterzahl, zweites Testspiel, zweites Tor in Unterzahl für die Haie. Diesmal war es van Kalster mit dem Assist, hat Justin Schütz geschickt und der mit dem 4-2 dann eben in Unterzahl, was dann auch im Endeffekt der Endstand war. Keine Overtime, kein Penalty-Schießen, Gott sei Dank.
Ja, ich habe
uns das dieses Mal erspart. Und so fazitmäßig, was sagst du denn, Markus?
Es war, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ein sehr gutes Spiel. Ich hatte ein Wahnsinnstempo drin, viele schöne Spielzüge, aber man muss dann auch sagen, mit Bern sind die Haie auf einen Gegner getroffen, der halt entsprechendes Niveau an den Tag legt. Das ist halt nicht das Standardniveau, was du in den meisten Fällen an DEL-Spieltagen sehen wirst. Und demnach war das mal schön anzusehen, welche Möglichkeiten die Haie haben, welches Tempo sie gehen können und wie gut die Scheibe schon läuft. Aber wie gesagt, auf DEL-Level sollte man das nicht regelmäßig erwarten, so wie man das am Freitag gesehen hat. Denn das Kontrastprogramm dazu folgte dann ja nahtlos am Sonntag gegen die Löwen Frankfurt.
Ja, schon mal der Hinweis drauf, die O-Töne, von denen wir eben gesprochen haben, die gibt es wie immer am Ende der Folge, sowohl vom Spiel gegen Bern, da haben wir Uwe Krupp und Justin Schütz, als auch von der Partie gegen Frankfurt, da Uwe Krupp und dann Carter Proft, das schon mal als kleiner Hinweis. Und ich würde noch einen Satz zu Bern sagen, Markus, die haben ja auch, oder da haben ja auch 3 Spieler noch gefehlt, muss man sagen. Ne? Also Dominik Cahun.
Sagen wir mal 2+1.
Ja gut, 2+1. Dominik Cahun nicht mit dabei, Colton Sevier nicht dabei, die sind beide schon im Kader Und wir hatten es im Artikel schon geschrieben, dann wartet man ja immer noch auf den Königstransfer dieses Jahr. Das soll Corbin Knight werden. Und wenn du so eine Reihe mit den drei, ob es dann eine Reihe oder verteilt ist auf zwei, ist ja völlig egal, mit dabei hast, dann geht da vorne nochmal ganz anders die Post ab bei Bern.
Ja, definitiv. Es soll jetzt auch nicht despektierlich klingen, Bern, aber wenn man sich halt deren Defensive anguckt, ne, angefangen im Tor mit Adam Rydeborn, ne, aktueller KHL-Meister-Goalie, dann hast du dann hinten drin einen Julius Honka, einen Roman Löffel, einen Patrick Nemeth, der aus Nordamerika gekommen ist, dann einen Ramon Untersander, der letzte Saison in der Vorbereitung die Haie quasi aus der Halle geschossen hat alleine. Jesse Skrangen hast du auch noch dabei. Also die haben da hinten schon einiges aufzubieten. Ne? Offensiv, da fehlt es dann halt noch ein bisschen, wie du gerade gesagt hast, die zwei Spieler, die im Kader schon sind und der Königstransfer. Das war schon ein ordentliches Kaliber, was da auf dem Eis war. Und da haben die Sache, die Haie ihre Sache schon wahnsinnig gut gemacht offensiv. Trotz alledem, was da bei denen offensiv gefehlt hat. Klar, im Sturm hast du auch einen Martin Frick dann dabei, der am Freitag leider vergeblich versucht hat, sein Tor zu machen. Hat er das allen Lagen, allen Situationen versucht. Dramin und Chervey sind jetzt auch keine Jungs, die nicht was an der Scheibe können. Von daher, aber es fehlte offensiv dann trotzdem noch ein Stück was bei Bern. Und das hat man halt auch gemerkt.
Wie siehst du das? Wir haben es ja mal kurz angerissen. Redeborn bei den Haien im Tor und die Haie, mal abgesehen von Ausländerlizenzen oder Ähnlichem, und die Haie sind sofort Meisterschaftsfavorit, oder?
Ja, gut. Also eine Redeborn bringt ja nochmal eine ganz andere Qualität mit. Ne? Wenn du so einen im Kader hättest, dann würde dich das automatisch an die Spitze der Tabelle oder der Prognosen katapultieren, wenn du halt den Rest des Kaders anguckst. Ne? Also im Sturm sind die Haie, haben wir auch schon öfters mal gesagt, wirklich so gut aufgestellt wie schon lange nicht mehr. In der Defensive haben sie halt auch sehr ordentlich nachgelegt und auch schon Leute dabei. Und wenn du dann im Tor auch nochmal so ein Kaliber nachlegen kannst oder im Kader hättest, dann bräuchte man nicht darüber diskutieren, ob die Haie Meisterschaftskandidat sind oder nicht.
Wir wechseln einmal den Tag. Von Freitagabend gehen wir auf Sonntagnachmittag. Selbe Location, Köln Arena 2, komplett anderer Gegner, Löwen Frankfurt, komplett anderes Spiel. Zum einen muss man vorneweg sagen, wer alles bei den Haien gefehlt hat. Das waren Freddy Storm, Alex Grenier, Tim Wohlgemuth, Håkon Hänelt, Nick Eichinger und Edwin Troppmann. Dazu Tobi Anschitzka im Tor. Und außer Freddy Storm fehlten alle gemäß Uwe Krupp aufgrund leichter Blessuren. Storm hatte man vorher zugesagt, dass er eben dieses Spiel aussetzen kann. Und auch ob der angeschlagenen Spieler hat man ihm das dann trotzdem gewährt. Somit hat Maxi Grützel 12. Stürmer gespielt, hört er alles, wenn er in die O-Töne später reinhört, da haben wir die Frage natürlich drin. Aber da merkt man natürlich, da ist direkt auch mal ein anderer, ja, von der Aufstellung her sieht es dann auch direkt ganz anders aus, Markus.
Ja, das war dann mehr oder weniger bunt durchgemischt. Ne? Wenn man sich die erste Formation anguckt, da hat dann Thoresson mit Schütz auf den Flügeln gespielt und Frank Kaltzer den Center gegeben. In den weiteren Reihen, du hast gerade schon gesagt, Maxi Glötzel als Stürmer zusammen mit Jason Bass und David McIntyre, und dann ging es weiter mit Carter Prof zusammen mit Aubry und Kamera, und in der vierten Reihe standen dann Olvor, McLeod und Lindner, der sein erstes Spiel für die Haie gemacht hat.
Ja, also von daher einmal bunt durchgewürfelt. Frankfurter waren da mit fast allem, was sie im Kader haben. Es fehlten Blood, Alanov und Schwartz. Die werden in der Saison im Prinzip spielen. Ne? Da werden 1-2 rausrutschen. Waren mehr als 3 U23-Spieler bei den Frankfurtern auf dem Eis, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und von daher, die drei werden da reinrotieren. Küpper hat den Start bekommen an alter Wirkungsstätte. War ja Goalie der Haie-Jugend über einige Jahre. Und damit kannte er sich dann natürlich auch ein bisschen aus. Und du hast es eben schon mal angesprochen, aber führst doch gerne nochmal fort. Du hast direkt von Beginn an gemerkt, das ist ein anderes Spiel.
Ja, also alles in allem hat man gesehen, dass das Tempo von Anfang an nicht so hoch war, wie halt gegen Bern. Aber man hat auch gemerkt, dass der Gegner halt spielerisch nicht mithalten konnte. Das hat man sofort gesehen. Und auch dass Frankfurt in meinen Augen defensiv bei weitem nicht so gut unterwegs sein kann, klar. Also allein vom Line-Up ist da schon ein weiter Unterschied. Aber da passt es meiner Meinung nach auch noch nicht so richtig. Zum anderen hat man gemerkt, wenn die Haie es geschafft haben, ihre spielerische Stärke aufs Eis zu bringen und auch läuferisch gut unterwegs zu sein, dann hatte Frankfurt wenig entgegenzusetzen. Das änderte sich dann im weiteren Verlauf des Spiels, ging gleich mal auf die Tore ein. Aber da hat man gemerkt, wenn bei den Haien die Beine so ein bisschen schwer geworden sind, beziehungsweise die Frankfurter körperlich den Haien zusetzen konnten, dann hat Frankfurt immer mehr Oberwasser bekommen. Und das kann halt auch ein Vorgeschmack schon wieder auf die Saison sein. Also die spielerische Stärke, klar, wenn man die aufs Eis bringen kann, hat man seine Vorteile, kann den Gegner entsprechend beherrschen und sich Vorteile erarbeiten. Aber wenn man das halt nicht schafft und körperlich ich würde sagen, nicht dagegenhalten kann, aber nicht die richtige Einstellung ins Spiel findet, dann wird es schwierig aus Heil, ich muss ganz ehrlich sagen. Das ist so die Erkenntnis aus dem Spiel gegen Frankfurt jetzt.
Ich meine, dazu kommt dann auch, wir haben die Reihen eben angesprochen, ne? Das war größtenteils nicht wirklich eingespielt, ne? Wenn du da noch einen Maxi Glötzl mit vorne in den Sturm holen musst, mit Storm und Grenier fehlen dir natürlich auch zwei Spieler, die eben diese Härte, die du gerade angesprochen hast, auch reinbringen. Ne, da möchte ich jetzt Wohlgemut und Händel jetzt nicht mal unterschlagen, aber bei den beiden ist das natürlich noch mal ein bisschen was anderes, glaube ich. Aber
ja, aber trotzdem, du merkst aber trotzdem von der Spielanlage her das so ein bisschen. Klar, auch wenn du halt, sagen wir mal, Nummer 13, 14, 15 im Lineup bist oder Verteidiger Nummer 7, 8 oder 9, wenn es drauf ankommt, musst du halt da sein. Und wenn du halt nach Frankfurt, so ein Rumpelgegner hast als Gegner und die dich halt mit diesen einfachen Mitteln im zweiten Drittel beherrschen. Gut, war auch langer Wechsel und Uwe Krupp hat es auch nach dem Spiel gesagt, ne, siebter Tag in Folge mit entweder Training oder Spiel, dass man irgendwann schwere Beine hat und müde wird, ist klar. Aber Frankfurt trainiert auch zurzeit und die haben es halt geschafft, über dieses nicht spielerisch hochklassige oder gute Hockey, sondern über Härte und unangenehmes Spiel, will ich es mal einfach nennen, ins Spiel reinzufinden und dann halt den Fuß auf dem Gaspedal zu haben, was die Haie halt nicht geschafft haben in dem Abschnitt.
Was allerdings passiert ist, die Haie sind auf jeden Fall in Führung gegangen im ersten Drittel. Über die linke Seite Moritz Müller Justin Schütz geschickt und der hatte dann tatsächlich so mehrere Optionen, was er machen konnte, hat sich dann am Ende dafür entschieden, selber zu schießen. Hätte, glaube ich, Robin van Kalster war es, der da der dritte Mann im Angriff war, den er hätte bedienen können, hat dann aber den Verteidiger schön stehen gelassen. Und dann hat er eben natürlich... Nick Bain wäre es gewesen, ja, okay. Gut. Okay. Hat dann aber natürlich Möglichkeiten gehabt und viel freie Fläche vor Küpper und das hat er dann genutzt. Und somit ging es dann eben auch in die erste Drittelpause. Nicht unterschlagen wollen wir, und das war so das ganze Spiel ein bisschen so, die Strafbänke waren relativ häufig besetzt, oft auch gerne zeitgleich, dass dann während der Überzahl man selber die Strafe noch genommen hat, auch auf beiden Seiten. Also Strafminuten habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich würde sagen, so auf 20 pro Team kommen wir, ohne dass eine große Strafe dabei war.
Und sagen wir so, die Tendenz stimmt.
Ja, also ich müsste es jetzt einmal durchzählen, haben wir gerade tatsächlich keine Lust drauf.
ich kann auch was ergänzen, weil das Spiel, Tobi Anschlüsker hat den Start bekommen und das Spiel ging ja mehr oder weniger los mit einem 2-1 für die Löwen ja, wo Markus Schweiger am langen Pfosten freigespielt worden. Ich glaube, Dominik Bock war derjenige, der die Vorlage geliefert hat in der Sequenz. Der hatte mehr oder weniger das freie Tor vor sich, hat dann auch schnell abgeschlossen, aber Tobi Antschika mit einem Weltklasse-Reflex das Ding von der Linie geholt. Also da habe ich schon gedacht, so, wow, Respekt. So kann man starten in sein erstes Spiel.
Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Du hast eben schon angesprochen, im zweiten Drittel haben es die Haie so ein bisschen vermissen lassen, dass es so gut weiterging, wie es eben am Anfang oder gegen Bern halt war. Mehrere Chancen für die Frankfurter schon vor dem Ausgleich und der von dir angesprochene Schweiger war es eben dann, der Anschitzka umkurvt hat, dann ins leere Tor geschoben hat. Und in derselben Minute haben die Haie dann nochmal Frankfurt eingeladen, haben die Scheibe verloren, vorne Frankfurt schickt Cremarosa auf die Reise und der hat sich das beim 1-0 dann auch nicht nehmen lassen, die Löwen wieder in Führung zu bringen.
Ja, und das war zu dem Zeitpunkt wirklich verdient. Ja.
Danach nochmal doppelte Unterzahl gegen die Haie, die haben sie überstanden, dann waren die Haie irgendwann wieder in Überzahl, dann war 4-4, dann nochmal eine Strafe zum Ende des Drittels, also wie gesagt, das zog sich einfach komplett durch, es passierte nichts mehr, weder Überzahl Haie noch Überzahl Frankfurt, mit 1-2 ging es ins letzte Drittel. Und da waren die Haie dann...
Bitte. Ja, ganz kurz, die ganzen Strafen, also du hast ja jetzt natürlich erwähnt, dass es halt viele Strafen gab. Man muss aber dazu sagen, man hat hier und da in den Gesichtern der Spieler doch gesehen, wofür bin ich jetzt rausgeschickt worden. Ne? Also ein bisschen Unverständnis war da schon zu sehen. Es war jetzt meiner Meinung nach nicht, dass irgendwelche neuen Regeln schon gegriffen haben, ne? Weil das geht ja eher um große Strafen, aber da sprechen wir dann noch in einem der nächsten Podcasts drüber.
Ja.
Es ging eher immer so um so kleine Sachen, ne? Halten, Stockschlag, Beinstellen und trotz alledem, also ich weiß nicht, ob die Spieler es ein bisschen kleinig fanden, wie die Schiedsrichter gepfiffen haben oder ob sich auch da irgendwas geändert hat, so in der Ansage an die Schiedsrichter, weiß ich nicht. Das macht auf mich jedenfalls so ein bisschen den Eindruck.
Vielleicht auch schon das in der Vorbereitung schon mal zeigen, wie es in der Saison dann eben laufen wird oder auch nicht.
Ja gut, das hatten wir gegen Bern ja nicht, ne?
Wir gehen ins letzte Drittel. Haie waren auf einmal wieder da. Ne, killen erstmal eine Überzahl. Eine Unterzahl, Entschuldigung. Dann Tureson an die Latte. Chancen waren früh da, dann 5-3, diesmal nicht genutzt im Vergleich zu vorher.
War es nicht Brady Austin, der den Pfosten getroffen hat? Ja?
Das war entweder vorher oder kommt noch. Also in dem Fall war es tatsächlich Tureson an die Latte.
Echt? Oh, dann haben
weil ich lese gerade nebenbei meinen eigenen Ticker mit, deswegen bin ich mir ziemlich sicher.
Oh, verdammt, dann habe ich das irgendwie... vergessen. Okay, gut. Na gut.
Ja. Aber auch dieses Spiel treffen die Haie im Powerplay. Ne? Bei 5-3 lief es nicht, dann war es 5-4. Gerade der vierte Mann wieder drauf. Schlenzer von außen. Carter Proft
stand da, wo er stehen muss.
Ja, Schlenzer von außen, Carter Proft vorm Tor, Kelle dran, zack, drin. Kann man sich schon mal merken, werden wir gleich nochmal sagen. Ja, aber es war, wie gesagt, ne, direkt wieder eine Strafe, Frankfurt wieder mit dem Mann mehr, da haben die Haie sogar in Unterzahl noch eine gute Chance gehabt, wo alle vier einmal eingebunden waren, die Scheibe ist von vorne nach hinten zurückgelaufen, dann hinten der D2D-Querpass, nochmal der Pass rüber dann auf die andere Seite, wieder nach vorne, und dann war es McIntyre, der dann frei vorm Tor war, da dann aber eben das Ganze nicht unterbringen konnte, aber es sah sehr schön aus. Eine Minute später war man wieder zu fünft, da hat es dann geklappt, da kam Gregor McLeod gerade von der Strafbank, schüttelt den Verteidiger ab, hat Jason Best noch dabei, der war eben noch auf dem Eis und der hat das 3-2 für die Haie gemacht.
Sensationelle Vorarbeit von McLeod, muss ich mal sagen.
Ja.
Also das kann in der Saison gerne mehr davon.
Keine Minute später, 3-3, Frankfurt Cameron Brace allein auf einmal vor Anschitzka und hat ihm da keine Chance gelassen. Da waren die Haie komplett unsortiert.
Hatten sie auf eine letzte Seite ganz im hohen Slot.
Ja, da weißt du Bescheid, da funktioniert irgendwo vorher was nicht, ne?
Ja, wenn beide Verteidiger irgendwo in der Bande sind beim einzigen Frankfurter, der die Scheibe da hat und dann an den vorbeibringt, ja.
Ja. Und dann hast du das Gefühl, beide Teams haben sich so ein bisschen damit abgefunden, in die Verlängerung zu gehen. Also ich habe 6 Minuten lang gar nichts getickert, weil du hattest zwar das Gefühl, die wollen nicht wirklich, aber es wurde auch nicht genug dafür getan, um in die Verlängerung zu kommen. Und ja,
wenn wir eins aus der letzten Saison gelernt haben, Fube, dann ist es das, ein Spiel dauert 60 Minuten bei den Haien.
Ja, und in der ist es dann auch passiert. Schlenzer Richtung Tor, Kataproft fälscht ab. Ich sagte eben schon, das hört ihr nochmal, hier war's. Und ja, das war das 4:3. Und somit der Sieg für die Haie. Frankfurt nahm natürlich direkt den Torwart noch raus. Aber da ist dann nicht mehr viel passiert. Markus, wie sieht denn dein Fazit von diesen beiden Testspielen aus? Und Achtung, das ist jetzt der Punkt, wo du wahrscheinlich Hot Takes produzieren wirst.
Oh Gott, nein, ich habe so schon viel zu viele Hot Takes produziert. Nee, muss nicht. Fazit. Ich würde eigentlich gerne zum aktuellen Stand halt alle 3 Spiele für so ein Zwischenfazit so, ne, an der Bergstation, weil das ist jetzt genau Halbzeit, ziehen. Also man sieht auf jeden Fall, die spielerische Klasse im diesjährigen Team der Haie ist gegeben. Da ist ein deutlicher Schritt nach vorne gegangen. Letzte Saison gab es schon einen guten Schritt nach vorne, aber da ist nochmal ein gutes Stück mehr Qualität im Kader. Was man halt auch sieht, der Kader hat einiges an Tiefe gewonnen. Auch die Spieler, die jetzt eher, wo wir davon ausgehen, dass sie hinten anstehen und auf der Tribüne sitzen werden, haben sich in der Vorbereitung gut präsentiert. Jeder hat so seine Einsatzzeit bekommen, sofern es möglich ist, abgesehen von Verletzungen. Im Grunde hat keiner in den ersten 3 Spielen jetzt enttäuscht. Die Stimmung in der Mannschaft scheint super zu sein. Man versteht sich auf dem Eis, abseits des Eises. Das Powerplay sieht vom, so wie es aufgezogen, die Scheibe läuft schon richtig gut aus. Generell macht es Spaß, den Haien beim Eishockeyspielen zuzugucken. Es entfernt sich immer mehr vom dem, was man über Jahre kannte, dem reinen Eishockey-Arbeiten. Und das macht Freude und lässt auf eine hoffentlich erfolgreiche Saison blicken.
Und wenn du einzelne Spieler rausheben willst, so aus den ersten 3 Partien?
Würde ich sehr ungerne, aber das, was wir vor dem ersten Spiel schon gesagt haben, ein Justin Schütz begeistert mich in jedem Spiel aufs Neue. Seine läuferischen Fähigkeiten, das, was er an der Scheibe kann. Er hat jetzt auch schon 2 Tore gemacht und die waren wirklich sehenswert. Spielt in Unterzahl eine tragende Rolle, hat auch in Überzahl gespielt. Also in jeder Situation auf dem Eis für mich ein erheblicher Mehrgewinn im diesjährigen Kader. Und wer mich auch jetzt in seinen 2 Einsätzen mitgenommen hat und bleibenden Eindruck hinterlassen hat, ist definitiv Robin van Keister. Also der Junge hat sich echt gemacht und ich bin froh, dass er seine Chance bekommt und diese auch nutzt.
Ja, da müssen wir mal gucken. Ihr habt auf jeden Fall am Anfang gemerkt, der Markus ist erfahrener Bergsteiger, der weiß, Bergstation ist immer nur die Hälfte des Weges, denn es geht auch schwierig wieder runter. Das sind dann die nächsten 3 Testspiele der Haie. Ich glaube, bei Schütz kann es eigentlich keine 2 Meinungen geben, was die bisherige Vorbereitung so gezeigt hat. Ich würde noch mal eingehen auf Nick Eichinger, Markus. Da haben wir uns sehr drüber unterhalten. Ich habe die ersten beiden Spiele gehabt. Ich glaube, auch bei ihm bin ich mir nicht ganz sicher, ob wirklich angeschlagen oder ob eben das auch eben war, dass vorher abgesprochen war, dass er draußen ist, weil der saß neben Freddy Storm oben quasi direkt neben uns und sah jetzt auch nicht so aus bei den Bewegungen, dass da irgendwas den Bewegungsablauf hemmt oder sowas. Von daher, wenn wirklich nur was ganz Kleines, Aber der hat seine Sache gut gemacht in den beiden Partien, die er dabei war. Und ich kann ja mal wiederholen, was ich beim Spiel gegen Bern gesagt habe. Ja, ich glaube, da müssen sich einige vielleicht sogar ein bisschen anziehen und gucken, dass der Aichinger vielleicht nicht sogar in die Top 6 rutscht, wenn man davon ausgeht, dass Klötzl der Siebte dann ist.
Also was wir auf jeden Fall über Aichinger sagen können, ist, er macht seine Sache grundsolide. Das, was er quasi als Tryout, was er ja momentan ist noch, und als, sagen wir mal, Siebter oder Achter Verteidiger spielen soll oder was man von ihm erwartet, das bringt er wirklich zu 100% und sogar ein bisschen mehr. Denn Scheibe sicher hinten rausspielen, keine Fehler machen. Der hat jetzt in keiner Sekunde, in der er auf dem Eis stand, bei mir den Eindruck hinterlassen, dass er irgendwie nicht ins Gefüge passen würde. Der hat sich direkt super integriert. Der ist auch im System super drin, erfüllt seine Aufgaben entsprechend. Und der macht halt so die Erfahrung eines Veterans quasi so den Eindruck. Also man merkt jetzt nicht, dass er noch, also sein Alter merkt man ihn so jetzt nicht an, sondern dass er wirklich so, ja, auf Niveau eines erfahrenen Recken spielt und das souverän runterspielt. Das, was man eigentlich ja in den letzten Spielzeiten von einem Roach erwartet hatte.
Ich habe gehofft, du kommst um den Namen drumherum, aber ich merke schon, das war nicht möglich.
Nee, ich habe es da falsch aufgebaut, sonst hätte ich es anders
aufgebaut. Jetzt kitzel ich dich mal ein bisschen. Wer von den 12 Stürmern, die wir uns eigentlich gedacht haben, sitzt denn als 13. auf der Bank, weil Carter Proft unter den ersten 12 steht am Ende der Vorbereitung?
Heiliges Lächle. keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Aber du glaubst nicht dran, dass Carter Proft dann unter den Top 12 ist, auf gut Deutsch.
Ich wüsste nicht, wen ich dafür rausnehmen soll. Ganz ehrlich. Also wenn alle fit sind, nee, keine Ahnung.
Gut,
Dann ist Carter Proft irgendwie siebter Verteidiger und wir müssen die U23 andere Teilen im Line-Up oder so. Keine Ahnung.
Ja, aber dann muss ja schon wieder jemand anderes raus, ne? Also von daher.
Ja, deswegen, also wenn sich nicht irgendjemand verletzt oder krank ist, klar, er hat 3 Tore gemacht, klar, er hat uns doch gut gearbeitet, aber nee. Sehe ich nicht. Wüsste ich nicht, wer raus war.
Dann verlassen wir jetzt mal die Vorbereitung der Haie ein bisschen und schauen einfach mal in die DEL, was die anderen Teams so in der Vorbereitung bisher so gerissen haben. Wir haben letztes Mal ja schon ein bisschen darüber gesprochen, über die Spiele, die bis dahin stattgefunden hatten. Jetzt sind wir eine gute Woche weiter, Markus, und ja, auch diese Woche wieder an dich. Guck dir mal so 2, 3 Spiele aus. Ich werde auf jeden Fall meine jetzt, dann hast du noch kurz die Zeit, dir da was rauszusuchen. Ich werde meine schon mal sagen. Und ich bleibe bei einem Team, über das ich letzte Woche schon gesprochen habe. Da kann ich jetzt schon wieder drüber sprechen, denn die Schwenninger Wild Wings, die haben 6 ihrer 8 Spiele schon gespielt in der Vorbereitung. Das heißt, die haben jetzt in den letzten 3 Wochen bis zur Saisoneröffnung nur noch 2 Spiele. Und die letzten Spiele, die waren jetzt nicht wirklich so, dass man da jetzt erfreut sein kann am Neckarursprung. Wir hatten letztes Mal, da war der Sieg dabei gegen Freiburg, also gegen ein DEL-2-Team. Ne? Und da war so ein Spiel gegen Zürich, das erste, das war ganz okay. Da hat man, wenn ich es richtig im Kopf habe, 4-2 verloren. Und danach haben die Schwenninger in den letzten Spielen seitdem kein Tor mehr geschossen. Da war eine Niederlage 3-0 dann in Zürich, dann 1-0 gegen Langnau verloren und dann eben jetzt zu guter Letzt auch noch beim Schweizer Zweitligisten Torgau ein 4-0 kassiert.
Ja, lässt schon aufhorchen, negativ.
Ja, und das zweite...
Ja, warte. Achso. Lass mich da einhaken. Du eins, ich eins und dann machen wir es weiter. Okay. Ja. Ich möchte in eine ähnliche Kerbe schlagen. Wenn du dir die Schwenninger Vipers raussuchst, dann suche ich mir die Augsburger Panther raus. Denn wenn man sich da mal das Vorbereitungsprogramm anguckt, ich nenne jetzt einfach mal die Gegner, gegen die Augsburg in der Vorbereitung testet. Angefangen hat das Ganze mit HC Dynamo Pardubice. Danach kam Rögle BK. Darauf folgte Rapperswil Jona Lakers und die SCL Tigers. Das sind die vier Spiele, die Augsburg bisher gemacht haben. Es folgt jetzt noch Spiele gegen EV Landshut, EC Peiting, die von dir angesprochenen Schwenninger Wild Wings und EC Bad Nauheim. Die vier Spiele, die Panther bisher bestritten haben, da haben sie sage und schreibe in der regulären Spielzeit ein Tor geschossen. Haben, lass mich kurz überschlagen, 2, 7, 10, 14 Tore kassiert. Muss einem Angst und Bange werden. Und wir hatten es vor der Saison über die Sommerpause schon immer wieder mal gesagt, auch im Privaten, das, was Augsburg sich da zusammenstellt, das macht keinen guten Eindruck. Und das zeigen sie jetzt auch schon in der Vorbereitung. Ja, es ist nur Vorbereitung, aber wenn ich in 4 Spielen nur ein Tor mache, habe ich mir dazu starke Gegner rausgesucht? Habe ich vielleicht zu hohe Erwartungen oder zu viel erwartet von den Neuzugängen? Ist so ein intensives Vorbereitungsprogramm, dass bei den Spielen gar nicht so viel Wert auf die Ergebnisse gelegt wird, sondern einfach nur auf das Zusammenspiel und Kennenlernen, weil der Kader vor einem Sturm ja quasi rund erneuert ist? Oder was ist da das Problem? Da bin ich gespannt, wo die Reise hingeht.
Ja, dann würde ich jetzt nahtlos ansetzen mit Augsburg, die du mir tatsächlich so ein bisschen geklaut hast. Ich habe natürlich noch ein Team und das ist ähnlich wie Schwenning. Die haben auch nur noch 2 Spiele ab jetzt. Und das sind die von uns am Sonntag geschlagenen Löwen Frankfurt. Dadurch, dass die ja in der Schweiz 2 Spiele weniger hatten, kommen die sowieso auf die niedrigste Anzahl an Testspielen überhaupt in der Liga, mit Ausnahme der Kölner Haie, nämlich auf nur 6. Davon haben sie 4 gemacht. Und ähnlich wie du das eben bei Augsburg hattest, da kommt jetzt noch Kassel und da kommt Iserlohn. Und dann war es das auch schon. Das letzte Wochenende vor Beginn der Liga testet Frankfurt nicht. Und auch da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, mal abgesehen von dieser etwas unrühmlichen Abreise aus dem Trainingslager in der Schweiz, wer da auch immer jetzt dran schuld hat, spielt jetzt hier auch keine Rolle. Wir haben jetzt in 3 Wochen 6 Spiele gespielt und jetzt für die letzten 3 Wochen nur noch 2 auf dem Zettel. Finde ich auch ein bisschen schwierig, die Planung. Und bevor ich jetzt gleich meinen letzten raushaue, hast du noch einen, Markus?
Ja, ich baue es mal wieder genauso auf wie eben bei den Augsburger Panthern. Ich nehme mir mal den rheinischen Rivalen aus Düsseldorf vor.
Oh, da kannst du direkt, ne, denk dran, was du jetzt sagst, wird dir am Sonntag im Zweifelsfall um die Ohren fliegen.
Das weiß ich, wahrscheinlich mache ich es ja genau deswegen. Auch da wieder, gucken uns mal, die DG hat sich, ich glaube, es sind auch insgesamt 8 Spiele in der Vorbereitung vorgenommen. 4 davon haben sie jetzt absolviert. Sie haben angefangen mit einer Overtime-Niederlage beim KEV, wo sie 2 Copy-Paste-Goals kassiert haben. Bulli Pass rüber auf die andere Seite, im Bulli-Kreis und dann Abschluss zum Tor. Da haben sie sich auch nicht mit Ruhe, da haben sie schon nicht rumbekleckert im ersten Spiel. Dann im zweiten Spiel ging es gegen Slovan Bratislava. Da stand am Ende eine 3-4 Niederlage nach Penalty-Schießen zu Buche. Auch da war das Spiel jetzt nicht so, dass man sagen musste, hurra, man freut sich auf die neue Saison. Weiter ging es dann mit einem knappen 2-0 gegen die Kassel Huskies, ne, gegen das DL2-Team, was den Aufstieg halt so in den Sand gesetzt hat, die ja so große Favoriten waren letzte Saison. Dann hat man sich jetzt gestern mit den Iserlohn Roosters gemessen. Da ging das Spiel am Ende 2-1 aus für die DEG. Auch da war der Auftritt jetzt nichts Besonderes oder Besorgniserregendes für andere Teams. Das Spiel hat am Ende damit geendet, dass Iserlohn sich eine große Strafe gefangen hat, noch eine Strafe und das Spiel mehr oder weniger so ausgelaufen ist.
Ansonsten hat man noch gelesen, dass Iserlohn eh näher am Ausfall gleich dran war, als die DEG noch ein drittes Tor zu machen. Von daher, ich finde das jetzt auch alles andere als herausragend, beziehungsweise freudig in die Zukunft blicken auf Seiten von DEG-Fans. Jetzt geht's nächstes Wochenende dann weiter mit dem Rückspiel gegen die Iserlohn Roosters und dann kommt die DEG halt zu uns nach Köln, zu unserer Saisoneröffnung. Dann geht's weiter zum ERC Kloten und das letzte Spiel in der Vorbereitung ist dann nochmal gegen die Kassel Huskies. Auch von der Gegnerauswahl her und wo legt man die Schwerpunkte? Ist das so eine Vorbereitung, die ich echt mit einem großen Fragezeichen sehen möchte? Klar, das haben wir vor der Saison über die Heimvorbereitung auch gesagt, ne? Aber wenn man dann sieht, was bei uns auf dem Eis geboten wird und wie die Auftritte sich gestalten, dann sieht man da schon gravierende Unterschiede. Und da weiß ich nicht, so mit neuem Trainerteam, wie sich das dann in der Saison darstellt, finde ich ein bisschen schwierig, das Ganze.
Ja, bevor wir da auf das nächste Wochenende natürlich gleich noch kurz zu sprechen zu kommen, einen habe ich noch. Der Finchgau Cup in Large, ausgetragen wie immer von den Panthern aus Ingolstadt. Die haben den Cup auch dieses Jahr geholt, im Finale den ERC Innsbruck geschlagen mit 6:0. Nachdem es vorher in der Vorbereitung eigentlich tatsächlich eher so weniger lief, die ersten Wochen, jetzt den Cup eben gewonnen. Jetzt muss man dazu sagen, Innsbruck hatte am Tag vorher das Halbfinale gegen Nürnberg gespielt. Das heißt, die waren binnen 24 Stunden zweimal auf dem Eis. Ingolstadt hatte den Freitagabend, also den Abend vorher gespielt. Und wenn ich jetzt das, was ich geschickt bekommen habe, schon wieder lese, wen man jetzt nach so einem 6:0 gerne schon wieder alles verlängern möchte. Liebe Ingolstädter, es ist Vorbereitung, es ist Innsbruck und es waren zwei Spiele für den Gegner binnen 24 Stunden. Ich weiß gar nicht gerade, ob Ingolstadt Innsbruck auch in der CHL noch hat oder ob das nur München ist. Ich glaube, Ingolstadt hat Salzburg als österreichisches Team, genau.
Nee, Mannheim hat Salzburg.
Ja, dann haben die beide die. Also Ingolstadt hat Salzburg auf jeden Fall auch.
Okay.
Ja, aber
ich nehme nur die Spiele bis zum Saisonbeginn. Da hat Ingolstadt noch die Warren Dragons, die wir jetzt bestens kennen. Ferjestad. Ah, da, Salzburg, genau, das reicht.
Ja, aber um zum Punkt zu kommen, ein 6:0 in der Vorbereitung ist jetzt nicht das Spiel, wo man Vertragsverlängerungen nachfordern sollte, denn ich glaube sonst, zumindest wenn ich das aus Haie-Sicht sehe, hätten wir schon einige Spieler mal verlängert, wo du nach zwei Wochen in der Saison gesagt hast, du liebe Güte.
Den hätte man bisher gar nicht lizenzieren sollen. Ja, ist wohl richtig.
Hast du noch ein letztes oder lassen wir es an der Stelle dabei bewenden?
Oh, habe ich noch ein letztes? Man könnte jetzt noch auf die Spektakel-Tigers aus Straubing eingehen, weil die liefern irgendwie bisher in der Vorbereitung die Schießbude ab, sowohl offensiv als auch defensiv. Klar, also die letzten beiden Spiele jetzt gegen Südtirol und gegen, was war es, Fribourg, die waren jetzt mit einem 2-0-Sieg und 1-2 Niederlage nicht mehr ganz so viel mit Spektakel geboten, aber davor die Spiele gegen Lugano halt 5-7, gegen Nürnberg 6-4, also da war schon immer schön Takt auf den Tür bei den Tigers, also auch wenn da viel Qualität weggegangen ist offensiv und sie defensiv eigentlich eine Qualität zugelegt haben, scheint es offensiv weiterhin gut zu laufen und defensiv sucht man sich noch ein bisschen.
Ah, auch ein gutes Take. Ich hatte tatsächlich die Hoffnung, du packst noch die Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Mike Stewart aus.
Ach, stimmt. Ach, Gottchen. Ja, Wolfsburg. Da war ja gestern was. Wie hieß die Headline? Grizzlies bekleckern sich nicht mit Ruhm beim Gastspiel gegen den KAC beim Turnier in Klagenfurt. Was war es? 2-2 stand es auf 40 Minuten und im letzten Drittel gab es, ich glaube, mehrere Spieldauerdisziplinarstrafen gegen Spieler der Grizzlies und ergänzend dazu eine, wie du gerade schon gesagt hast, gegen Mike Stewart. Was da vorgefallen ist, wissen wir aber nicht, ne?
Nee, ich habe es tatsächlich noch nicht erfragt, aber ich habe schon gelesen bei den Kollegen von 3&3 Overtime, war nicht ganz so prickelnd.
Okay, na gut. Na, mal gespannt, was da noch berichtet wird, weil das würde mich ja auch interessieren. Ich habe es gleich vergessen. Danke für den Hinweis.
Gerne, gerne. Ja, dann lassen wir das jetzt auch mal ad acta legen, das Thema Vorbereitungsspiele. Wie gesagt, es sind noch 3 Wochen. Einige Teams werden jetzt keine Vorbereitungsspiele mehr haben, denn für die geht in dieser Woche auch die CHL los. Das Ganze startet dann am Donnerstag, genau, für Ingolstadt in Rouen und für Mannheim zu Hause gegen Bozen. Dann am Freitag die beiden, am Freitag dann München. Sind ja nur 3 Teams dieses Jahr, logischerweise, die daran teilnehmen. Ja, und dann geht das eben jetzt für die weiter bis eben zum Saisonbeginn. Jeder noch 4 Spiele, aber wie gesagt, die werden alle kein weiteres normales Testspiel mehr haben. Markus, dann kommen wir aufs nächste Wochenende. Ne? Wir haben am Sonntag ein Testspiel der Haie, das Derby gegen die DEG. Wir haben es schon gesagt, auch bei den Haien die letzten 3 Spiele jetzt mit dem Derby gegen die DEG, dann in Iserlohn und zum Abschluss in Krefeld, ist jetzt auch eher so nicht so dieses aufsteigende Testspielprogramm, ne?
Nee, aber das kennt man ja, glaube ich, aus der Vergangenheit, ne? Dass das zum letzten Spiel hin immer eigentlich gegen Kooperationspartner war, was dann halt DL2-Team ist. In diesem Jahr ist es halt Krefeld geworden. Und selbst das ist ja eher ein Spiel, wo sich dann die Junghaie U23-Spieler zeigen und von denen eigentlich im Stammpersonal weniger zu erwarten ist, beziehungsweise überhaupt auf dem Eis was zu sehen ist. Von daher sind halt die nächsten 2 Spiele, auch die nächsten 3 Spiele halt das Derby am Sonntag. Klar, da wird der Fokus vielleicht auch ein bisschen irgendwo anders liegen, aber Derby ist nochmal Derby. Und dann das Spiel halt in Iserlohn. Die werden nochmal so zum Thema Maßstab oder Wasserstandsmeldung eher was beitragen können, als dann das Spiel am Sonntag in Krefeld.
Ja, und nach dem Spiel am Sonntag ist dann eben auch schon die Saisoneröffnungsfeier. Und das ist das erste Mal seit langem, dass die nicht am Schokomuseum stattfindet, beziehungsweise letztes Jahr ja aufgrund des 50-jährigen Jubiläums sogar im Tanzbrunnen. Dieses Jahr die Saisoneröffnungsfeier auf dem Plateau oben an der Arena. Die Bühne wird da auf diesem etwas größeren Platz vor dem Eingang Südwest stehen. Wer letztes Jahr zum Beispiel bei der Basketball EM da war, da stand eben damals da auch die Bühne, die Stände dann so ein bisschen verteilt Richtung Norden vom Eingang her in der Arena, also zwischen Henkelmännchen und Stadthaus und Arena, das Ganze so ein bisschen in einem langen Schlauch gezogen. Aber generell erwartet man nichts Spektakuläres, Markus, ne? Ich weiß nicht, ob du dir das Programm schon angeguckt hast.
Nee, habe ich nicht, weil ich mir eben nichts Spektakuläres erwarte.
Ja, dann einmal kurz für die, die vielleicht nicht da sind, aber es trotzdem wissen möchten. 16 Uhr geht's da los, Start des Bühnenprogramms mit Begrüßung durch Philipp Walter. Man merke an, um 13.30 Uhr beginnt das Spiel gegen die DEG. Also heißt im Zweifelsfall, wenn das Richtung Verlängerung und Penalty-Schießen geht, sieht Philipp Walter davon nichts. 16.10 Uhr startet dann...
Es gibt nur Unentschieden.
16.10 Uhr treten die Räuber auf. Dann gibt es 16.55 Uhr kurz ein paar Gespräche mit Fanprojekt, Junghaie, mit der sportlichen Leitung, so wie das eigentlich immer so ist. Und um 17.15 Uhr ist dann die Mannschaftspräsentation. Und auch da wird sich das wahrscheinlich, wenn es in Verlängerung und Penalty-Schießen geht, eben um ein paar Minuten nach hinten verschieben. Mannschaft mischt sich unter die Fans. Ausklang ist auf 20 Uhr angesetzt. Mal schauen, wie sich das Ganze zeitlich so halten lässt. Wir kennen das von den letzten Jahren. Eigentlich hatte man immer am Ende so ganz ordentlich, am Ende so 15 bis 30 Minuten Verzug. Und wie gesagt, das könnte natürlich jetzt allein schon durch die Länge des Testspiels eben beeinflusst sein.
Schauen wir mal.
Markus, du bist übrigens auch dabei, habe ich gehört, ne?
Ich bin anwesend, ja, ich bin da.
Ja, also wir sind natürlich auch da. Wer gerne mit uns ein bisschen quatschen möchte oder so, sprecht uns einfach an. Das sind dann immer so die schönen Seiten an der Saisoneröffnungsfeier, da eben auch mal den ein oder anderen von euch zu sehen und sprechen zu können, wo man eben in der Saison beim Tickern, beim Spielgucken eben nicht so die Zeit für hat normalerweise.
Bestellt bitte schönes Wetter.
Das würde ich jetzt tatsächlich mal so einen kleinen Ausblick werfen und dir mal sagen, aktuell haben wir für Sonntag in Köln bewölkt bei 15 bis 26 Grad, also am ganzen Tag, also um die Uhrzeit wahrscheinlich eher so Richtung 25, 26 Grad, wenn es denn so bleibt.
Ist okay, das nehme ich.
Markus, hast du sonst noch was an dieser Stelle?
Ja, Tube. Ich hatte noch so ein bisschen was, ja. Aber das ist auch wieder was für die späteren Ausgaben, für die folgenden Ausgaben. Denn wir haben ja noch einiges auf der Agenda, bevor die Saison offiziell losgeht, ne? Und da fällt mir so unter anderem ein Saisonwette.
Ja, richtig. Saisonwette kommen wir auf jeden Fall noch zu. Kurzer Überblick tatsächlich einfach mal, ne? Wir gucken jetzt, ob wir nach dem Düsseldorf-Spiel was machen oder nicht. Auf jeden Fall gibt es noch mal einen normalen Sharkbite dann nach den zwei Spielen gegen Iserlohn und Krefeld. Müssen wir einfach mal gucken, wie viele Themen da auflaufen, ob wir, wie gesagt, nach dem Düsseldorf-Spiel da schon was machen und vielleicht da die Saisonwette schon mit einbauen, dass wir auch ein bisschen Vorlauf haben. Denn in der Woche vor der Saison, vor dem ersten Saisonspiel gibt es natürlich auch den Saisonvorschau-Podcast und da sind wir momentan schon in Gesprächen mit unseren Gästen, die wir gerne dabei hätten für die einzelnen Teams. Wird in etwa so laufen wie letztes Jahr. Es wird eine komplett große Sendung geben für das alles und ja, wer sich nur über einzelne Teams informieren möchte, für den gibt es dann eben auch wieder die einzelnen Takes so zu hören.
Müssen wir mal gucken, wann wir den aufnehmen, ne? Weil ich genau in der Woche ja in der Schweiz verweile.
Ja, das wird jetzt eher ein Projekt von bis, ne? Also das wird mit Sicherheit jetzt die nächsten Tage schon mit den ersten Gesprächen starten und eben es sind halt 13 Teams, mit denen wir sprechen wollen, beziehungsweise Menschen von den Teams, mit denen wir sprechen wollen. Da haben wir jetzt wirklich dann knapp etwas mehr, ja, gute 2 Wochen Zeit, um das Ganze dann auf Band zu bringen, um es dann eben fertig zu haben. Ne? Also das wird jetzt nicht am Ende in der letzten Woche 13 Aufnahmen auf einmal geben, sondern das werden welche sein. Das wird sich ein bisschen entwickeln.
Das ist gut so.
Ansonsten, ihr habt gemerkt, es tut sich immer wieder ein bisschen was, ne? Jetzt auch zu den Gegnern. Auf der Homepage immer kleine Einschätzungen mit dabei. Wir tickern die Spiele in der Vorbereitung auch weiterhin über Twitter. Kleiner Hinweis für die, die keinen Account haben. Wir haben das mitbekommen, dass es eben seit Twitter nicht mehr Twitter, sondern X ist. Und auch ein bisschen vorher schon, seit es da einen neuen Inhaber der Brand gibt, dass man das eben ohne Account nicht mehr sehen kann, was wir tickern, sondern man bekommt da alte Tweets aus März angezeigt. Das ist richtig, wenn man das über einen Browser macht. Man kann allerdings sich auch die App runterladen und dann funktioniert es in der App tatsächlich auch ohne, dass man sich anmeldet, dass man da den Ticker eben mitverfolgen kann. Also wer sich das Ganze aufs Mobile Device runterlädt, sollte da auch ohne Account die Möglichkeit haben. Ansonsten merkt ihr, es gibt immer wieder ein paar Grafiken auf Instagram. Auch die Zitate-Kacheln, die wir jetzt neu gemacht haben zu dieser Saison, gibt es natürlich auch zu dieser Folge wieder. Ich habe da schon so ein paar Sachen mir aufgeschrieben, die der Markus heute von sich gegeben hat, wo ich mal schaue, was davon denn genau dazu kommt. Aus den O-Tönen kommen wie immer 1-2 Sachen mit dabei und heißt natürlich für euch, folgt uns doch einfach, ne? Twitter, Instagram, Facebook, immer unter sharkbite_pod oder ihr schreibt mal eine Mail, wenn ihr was generell von uns wissen wollt, was mit uns bequatschen wollt, gerne mal ein Thema habt für eine Sendung, dann sharkbitepod@gmail.com. Und ich kann schon verraten, auch in den nächsten Wochen wird da grafikmäßig auch noch ein bisschen was von uns kommen bezüglich der neuen Saison, da sind wir gerade ein bisschen dran, sollte auch bis dahin, toi toi toi, Klopf auf Holz, alles fertig sein. Schaut einfach ein bisschen mit drauf. Wie gesagt, beim Folgen kriegt er das ja normalerweise automatisch mit. Und natürlich auch immer mal wieder zwischendurch erwähnt, wenn ihr uns hört, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, egal wo auch immer, dann bewertet das doch gerne gut. Wenn ihr das meint, dass wir das gut machen, wenn ihr meint, dass wir das schlecht machen, dann schreibt uns lieber, anstatt das zu bewerten. Das bringt uns dann im Zweifelsfall ein bisschen mehr, weil wir uns damit dann auseinandersetzen können. In diesem Sinne, kommt gut durch die Woche. Am Ende der Woche steht ein Derby, steht eine Saisoneröffnungsfeier. Und jetzt gleich hört ihr noch die O-Töne vom vergangenen Wochenende. Bis dann.
Ciao.
Justin Schütz, Glückwunsch zum Sieg in der Vorbereitung des Spiels gegen Bern. Erstes Tor im Haie-Dress. Wie hat es sich angefühlt?
Ja, sehr gut natürlich. Ja, super Pass von Robin da hinten raus. Wir sind natürlich vorne geblieben. Muss man jetzt auch nicht unbedingt machen unter Zahl, aber hat er funktioniert. Und ja, bin froh, jetzt ein Tor gemacht zu haben.
Spiel war sehr schnell, also erstes Drittel in 25 Minuten brutto, haben wir lange nicht gesehen. Wie fandst du es auf dem Eis?
Ja, sehr anstrengend, muss ich sagen. Halle war wieder sehr warm. Ja, natürlich die Schweizer Mannschaft immer mit brutal viel Speed. Aber ich denke, auf dem ersten Anfang unsere Schwierigkeiten gehabt, würde ich sagen, 5-6 Minuten. Aber dann sehr gut mitgespielt und auch gute Chancen gehabt am Ende raus. Ja, war anstrengend, aber ich glaube, ich habe auch noch nie so ein kurzes Drittel gehabt.
Wie war das jetzt nach der Woche Training? Jetzt ist, glaube ich, die ganze Woche zwei Einheiten auf dem Eis gehabt. Merkt man da schon einen Unterschied zu den ersten zwei Wochen?
Ja, jetzt haben wir nur noch einmal die Woche, also einmal am Tag trainiert. Am Anfang war das ja immer zweimal. Natürlich wird es ein bisschen leichter, aber immer noch hartes Training ist ja auch kleiner Vorbereitung, muss auch so sein. Und ja, ein bisschen schwere Beine sogar dazu in der Vorbereitung.
Gut, hat dir das Tor getan. Danach hast du richtig aufgedreht, ne? So ein bisschen, ne?
Ja, relativ kurz vor Schluss, klar, aber. Ich glaube, so ein Tor beflügelt immer oder auch so ein Assist dann, ja, es beflügelt immer so ein bisschen. Ich glaube, es kommt einfach automatisch dann.
Intensität und Tempo für ein Vorbereitungsspiel relativ hoch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die Schweizer Mannschaft immer, ich finde es brutal schnell immer, ja, sind sehr gut läuferisch und da musst du einfach auch mitgehen, um da mitzuhalten.
Mhm, aber ihr konntet das auch, ne?
Ja.
Das ist sehen, ja, das funktioniert.
Ja, genau.
Glückwunsch zum Sieg für ein zweites Vorbereitungsspiel. Sehr hohes Tempo, hohe Intensität. Wie hast du es gesehen?
Ja, Bern hat natürlich, die haben losgelegt. Sie haben einen schnellen Start erwischt. Das ist eine läuferisch starke Mannschaft. Die sind technisch versiert, also ein richtig guter Test für uns. Und ich glaube, wir haben auch was gebraucht. Wir haben die ersten 5-6 Minuten schon, 7 Minuten schon gebraucht, um ins Spiel zu kommen und uns ans Tempo anzupassen. Und danach waren wir eigentlich ganz gut im Spiel.
Mhm. Erfreulich, dass deine Mannschaft so ein Tempo schon gehen kann, auch gegen so einen, gegen den Gegner, ne? Weil der bekannterweise ja läuferisch sehr stark sind. Ne?
Ja, war okay. Die Jungs haben gut gearbeitet heute. Ich glaube, die Tore, die gefallen sind von Bern, ist ein bisschen unglücklich gewesen. Aber insgesamt, glaube ich, waren Chancen auf beiden Seiten. Enges Spiel, freuen uns natürlich über den Sieg.
Mhm. Du hast mit Robin jetzt heute doch nur 23 Spieler bringen müssen, ja, weil Tim gefehlt hat.
Genau.
Und er macht ein Tor, macht einen tollen Assist.
Ja, hat gut gespielt. Die Jungs sind doch jetzt schon in den ersten, ja, fast drei Wochen jetzt, machen einen guten Job. Ich glaube, muss man ein bisschen herausheben. Die Robin, auch Hank, Hakon Handelt, Lindner, die drei vorne präsentieren sich sehr gut. Glötzi, wissen wir, was wir haben. Und auch der Eddie Troppmann. Also die fünf U23-Spieler präsentieren sich gut, machen gut, schon mal ein bisschen Druck im Kader. Und ja, die brauchen wir auch, ne? Weil wir wissen ja, dass wir so nicht spielen können.
Und werden am Sonntag dann auch mal spielen? Oder wie geht's
ja,
weiter?
Ja, Sonntag geht's weiter. Wir gucken jetzt mal, ob sich jemand verletzt hat. Aber ich gehe davon aus, dass am Sonntag dann wir mit drei U23-Spielern Line-Ups haben.
Mhm. Und Torwart auch mal Wechsel dann am Sonntag?
Das ist möglich, ja. Ja. Der Panther hat die ersten zwei bekommen. Die nächsten zwei sollte der Tobi bekommen.
Mhm. Justin Schütz war gerade da. Er hat es gesagt, bei seinem Tor in Unterzahl ist er ein bisschen vorne geblieben als Trainer. Wachsen dir da eher noch graue Haare oder freust du dich dann am Ende, dass das Ding drin ist, mehr drüber?
Ja, ich glaube, er ist ein bisschen vorne geblieben, aber wir hatten noch auch den Zweikampf um die Scheibe ist okay, wenn er da ist, wenn wir den Zweikampf verlieren, muss er da sein, aber das macht einen guten Spieler aus, dass er schnell umschalten kann und der Robin hat natürlich einen sehr guten Pass zu ihm gemacht, aber wie gesagt, das ist, du schaust schon drauf, wie wir Unterzahl spielen, ich glaube gerade unser Unterzahlspiel war gut, Carter Proft mit einem riesen Block direkt im ersten Drittel und das setzt schon den Ton, ich glaube insgesamt haben wir da gut gespielt.
Du hast letzte Woche gesagt, Training habt ihr jetzt ein bisschen angepasst in der letzten Woche. Wie war so die Woche für euch insgesamt?
Ja, wir hatten die ersten zwei Wochen ist schon mal noch mal eine andere Gangart, was Quantität angeht. Aber diese Woche sind wir in mehr einem normalen Rhythmus. Das ist alles sehr konstant. Ich glaube da schon, dass die Abläufe, dass sie konstant bleiben. Und ja, die Jungs kennen es, wissen, dass wir natürlich weiter arbeiten. Wir sind weiter im Trainingslager und Trainingscamp und arbeiten natürlich auch weiter an unserer Kondition.
Ihr habt letztes Jahr, hast du es gesagt, da habt ihr angefangen, Special Teams sehr spät zu trainieren. Das sah aber jetzt schon so aus, als hättet ihr das auf jeden Fall schon im Training mit dabei gehabt.
Ja, Überzahl haben wir schon einige Zeit mit verbracht. Aber waren auch nicht alle Spieler zur Verfügung. Es geht eigentlich um die Laufwege, dass wir haben drei Überzahlgruppen gehabt, bisher vier zu Beginn. Jetzt haben wir immer noch drei, also dass die Spieler alle die Laufwege kennen, die Terminology kennen und dass wir auch austauschen können, wenn sich einer verletzt in einer wichtigen Rolle, dann kennt er trotzdem, weiß er, wie die Aufbauvariationen gehen und welche Rollen er übernehmen muss.
Sag noch einen Ton zu Nick Eichinger. Wie siehst
gut,
du ihn?
Ja, ja. Gut, er präsentiert sich gut. Na, hat natürlich auch eine gewisse Rolle bei uns, aber spielt gut. Heute hat seine Aufgabe wieder gut gemacht und macht einen guten Job.
Wann wirst du da eine Entscheidung treffen oder ihr?
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das vertraglich festgelegt ist, aber wie gesagt, im Moment macht er einen guten Job.
Kata, congrats on today's win. Two goals from you. Take me through the game from your perspective.
I think we had a good start in the first period. We kind of dictated the pace. Then the second was we were a little bit undisciplined and kind of lost our work ethic, so we kind of let them back in. But I'm really proud of how we played in the third. Stuck to it and got the wins. Not every game's going to go smooth, and today we found a way to win.
It was a hard-fought game. Is it your style of the game you like?
Yeah, I think those are when we're best as a team, is when we're in the physical games and we're winning our battles and we're getting to the net. And it's kind of what hockey we play here.
Uwe, Glückwunsch zum dritten Sieg im dritten Testspiel. Gefühlt aber ein ganz anderes Spiel heute gegen Frankfurt wie am Freitag gegen Bern. Wie hast du es gesehen?
Ja, das Spiel hatte eine etwas andere Intensität. Ich glaube, es ist auch anders gestartet für uns. Aber insgesamt, wir mussten auch heute wieder mit einem Rückstand klarkommen. Haben das gemacht. Ich glaube, von der Spielqualität her war heute unser Spiel nicht so gut wie am Freitag. Aber wie gesagt, insgesamt bin ich trotzdem zufrieden. Heute war der siebte Tag hintereinander, wo die Jungs trainiert haben oder gespielt haben. Und ich glaube, man konnte heute ein bisschen sehen, die waren heute ein bisschen müde.
Erster DEL-Gegner in der Vorbereitung. Ist das auch so ein Augenmerk auf das, was dich in der Saison eher erwartet, als zum Beispiel so ein Spiel gegen Bern?
Ich glaube, du musst halt für alle Mannschaften bereit sein. Und Frankfurt ist eine Mannschaft, die letztes Jahr gezeigt hat, dass sie viel Qualität hat, dass sie in jedem Spiel drin sind. Und ja, letztes Jahr über die weite Strecke der Saison sich in den Top 5, 6 gehalten hat und erst am Ende rausgerutscht ist. Also wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird und dass wir heute gut spielen müssen. Und es ist uns zum Teil gelungen, zum Teil haben wir aber noch Sachen, an denen wir sicherlich arbeiten müssen.
Wir haben Freitag aber im letzten Drittel dann so ziemlich das beste Drittel von euch und das Spiel dann noch gedreht. Ja. Das heißt also auch Luft ist jetzt auch schon für die vollen 60 Minuten da.
Ja, das ist, wie gesagt, wir sind mitten im Trainingslager. Das sind jetzt 3 Wochen, 6 Wochen geht die ganze Angelegenheit. Wie gesagt, ich glaube, heute waren wir, es ist an dem Punkt, wo wir eigentlich am meisten mit Müdigkeit zu kämpfen hatten. Aber es ist auch, weil wir 7 Tage, wie ich schon gesagt habe, 7 Tage hintereinander entweder trainiert oder gespielt haben. Und das hinterlässt dann schon seine Spuren.
Ihr hattet heute ein paar Ausfälle. Maxi Glötzl hat sogar im Sturm ausgeholfen. Kannst du zu den Ausfällen was sagen?
Ja, ein paar Jungs sind angeschlagen, aber jetzt eher mit so ein bisschen krankheitsbedingt. Keine Verletzungen. Und Freddy Sturm hatten wir versprochen, dass er heute eine Pause bekommt, so wie wir es mit ein paar von den Veteran Players machen wollen. Und da wollten wir auch nicht zurückziehen, nachdem Alex auch krank geworden ist.
Sie sagten gerade, ungefähr die Hälfte der Vorbereitung ist jetzt rum. In welchem Stand seid ihr? Wie gut haben sich die Neuen schon integriert?
Ja, ich würde sagen, wir sind mittendrin. Also ich glaube, wir haben immer noch einige Luft nach oben. Aber es sind auch schon viele Ansätze da, wo die zuversichtlich stimmen. Und insgesamt, glaube ich, ist die Stimmung in der Mannschaft gut. Die Neuen haben sich gut integriert bisher. Und, aber das ist auch Trainingslager. Im Großen und Ganzen ist es eigentlich jetzt immer die Honeymoon-Phase. Es geht noch nicht so viel um so viel. Jeder versucht, sich in Form zu bekommen und wird viel getestet. Also ich glaube, es ändert sich nochmal, wenn die Mannschaft dann in die Saison startet.